Wenn wir zurückgehen auf die Zeit Augustinus, der ja der große Kirchenvater der römisch-katholischen Kirche ist, dann lesen wir hier in den Geschichtsbüchern, dass Augustinus betont in seiner Theologie die Kirche als das Reich Gottes. Also hier auf Erden ist das Reich Gottes in der Kirche. Und wenn diese Kirche das Reich Gottes ist, dann muss sie auch dieses Reich ausbreiten. Und so geht das weiter mit dieser Theologie. Christus würde mit seinen Heiligen bereits regieren. Und die Auferstehung bedeutet, dass tote Seelen zu geistlichem Leben erwachen. Also keine Auferstehungserwartung, keine Wiederkunftserwartung in dieser Theologie. Die Kirche wurde ermutigt, die Herrschaft über die Nationen anzutreten und ihre Führer begannen durch politische Intrigen Prestige und Macht zu gewinnen. Statt das Evangelium in alle Welt zu tragen, die Folge war das finstere Mittelalter. Also die Liebe nach Macht wurde ersetzt, oder die Macht der Liebe wurde ersetzt mit Liebe nach Macht. Und somit begann eine finstere Zeit. Wir lesen in den Geschichtsbüchern, dass ein Protest endgültig entstand unter den Menschen. Und Gruppen wie die Waldenser und Joachim und nachher der Morgenstern der Reformation, Wycliffe zum Beispiel, dann Johann Huss und Hieronymus und dann nachher auch Luther, Knox, Calvin, Baxter, Cranmer und wie sie auch alle hießen, alle brachten sie genau die gleiche Botschaft, dass dieses System, welches hier auf Erden aufgestellt war, nicht biblisch war, und sie bezeichnete es als das Antichrist-System. Heutzutage ist das natürlich unvorstellbar. Und so will ich fragen, auf welchem Grund, aus welchem Grund haben alle diese Gruppen genau das Gleiche gelehrt und sich genau auf das Gleiche beruht, nämlich die Bibel. Die Reformation beruht also auf zwei Mega-Entdeckungen. Die erste Entdeckung ist die Wiederentdeckung von Christus und seiner Erlösung und das im biblischen Sinn, darum die Leitworte der Reformation, sola scriptura, die Bibel und die Bibel allein, sola Christus, nur Christus als allein Erlöser aufgrund dieser Dinge. Und dann die Wiederentdeckung der Identität des Antichristen. Die erste Entdeckung, die Bibel und den Erlösungsplan in der Bibel, das war das Fundament für die Reformation. Aber was hat die Reformatoren zusammengebunden? Das war das Zweite, die Wiederentdeckung der Identität des Antichristen. Und sie haben alle das Gleiche gelehrt, wenn es zum zweiten Punkt kam. Beim ersten Punkt haben sie sich gestritten über die Einzelheiten des Erlösungsplans, aber beim zweiten Punkt, da waren sie felsenfest überzeugt. So, Gottes Wort wurde wieder entdeckt, Gottes Wort wurde wieder an die Menschen gegeben, es war versteckt, es war verloren. Es war wohl gegenwärtig, aber in einer Sprache, die keiner verstand. Es konnte genauso gut verloren gewesen sein. Die Reformation des 16. Jahrhunderts, schreibt dieser protestantische Schreiber, der den Protestantismus ins Leben rief, basiert auf die Heilige Schrift. Sie gab der Welt die Bibel zurück. Sie lehrte aus der Schrift. Durch dieses Schwert des Geistes deckte sie die Irrlehren und Korruptionen Roms auf. Sie legte die Prophezeiungen aus. Und das ist ganz wichtig. Das war nicht irgendein Gedanke, hier war ein Bösewicht, weil sie nicht mit der Kirche zurechtkamen. Ihre Ansichten waren biblisch fundiert und beruhten sich auf biblische Prophezeiungen. Und das bringt natürlich einen anderen Gedanken. Wenn die Welt heute eine ganz andere Ansicht hat diesbezüglich und eine ganz andere Theologie, dann sind da nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Welt heute hat absolut recht oder sie ist fehl am Platz. Entweder die Reformatoren haben die Bibel total verkehrt ausgelegt oder sie hatten recht. Und wenn sie recht hatten, dann haben wir heute ein Problem. Und somit muss man sich fragen, auf welchem Grund haben sie denn diese Dinge gesagt, welche sie gelehrt haben. Also auf die Prophezeiung haben sie sich beruht. Und das war ihr praktischer Wegweiser. Und dann schreibt diese Person, solche Reformation brauchen wir heute neu. Wir haben zugelassen, dass prophetische und antipäpstliche Wahrheiten zu sehr in Vergessenheit geraten sind. Diese Generation hat eine gefährliche Weitherzigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber die Wahrheit und Irrtum an Punkten, wo die Schrift außerordentlich entschieden und absolut deutlich spricht. Das ist ein alter Reformator, der hier redet. Er schreibt weiter, unserem reformierten Glauben drohen also von innen und von außen Gefahren und wir können ihn nur dann erhalten, wenn wir entschlossen zu dem wahren Zeugnis der Heiligen und Marterer vergangener Zeit zurückkehren. Das wird geschrieben vor 120 Jahren. Und zwar von Reformatoren von der Kirche von England, die zusammenfassen, was die Reformation so lehrte. Wir müssen wieder neu aus den göttlichen Weissagungen lernen, wie Gott den Charakter der römischen Kirche einschätzt. Wenn wir neu zu Zeugen für Christus und gegen diesen großen Abfall werden wollen, wir können diesen Protest, müssen wir wieder erneuern. So schreibt Grattan Guinness in Romanism and the Reformation. Das war die Reformation, wie die Reformatoren in Europa und hier besonders in England geglaubt haben, wie sie es festgelegt haben und wofür sie standen. Und er sagt, diese Welt, die wir heute haben, diese Freiheit, die wir haben, die haben wir wegen dem Protestantismus in Deutschland und England und Amerika. Aber heute ändert sich das alles. In der Vergangenheit waren die Megaländer Spanien und Portugal und Italien. Aber nach der Reformation waren es die Reformationsländer. Aber das Bild ändert sich dramatisch. Er schreibt, dass dieser Romanismus ist nicht bloß gefallene Christenheit im Allgemeinen, es ist lateinische Christenheit. Und ich brauche das jetzt nicht alles lesen, ihr könnt das selber lesen, aber der springende Punkt ist, hier war ein Glaube an Gott versteckt in einer Altsprache, einer Totensprache. Und somit wird der Glaube und die Religion nicht mehr lebendig erhalten, sondern verfällt in eine Form, wo Worte geredet werden, die keiner versteht. Und eine Bibel, die versteckt ist, die kann genauso gut verschwunden sein. Und diese lateinische Art, das war das Problem. Die Reformation hat das Wort Gottes genommen und hat es in der Sprache der Menschen umgesetzt. Und so wurde die Flamme entfacht. Naja, was war die Reaktion? Endgültig über viele Jahre hat selbst die katholische Kirche sich umgestellt. Aber vielleicht will sie wieder sich umwechseln. Hier lesen wir ABC News, Papst lässt lateinische Messe wieder aufleben. Beim 16. Jahrhundert war der Protestantismus weit mehr als nur die Ablehnung des Papsttums. Es hatte ein biblisches Fundament. Und interessant, dieser Reformator schreibt, wer denkt, er könne Protestant sein und dennoch die Bibel oder ein Teil von ihr ablehnen, macht einen kapitalen Fehler. Wahrer Protestantismus kann nicht einfach antikatholisch sein, er muss auch antimodernistisch, antievolutionistisch und gegen alle sonstigen Übel sein. ist, wenn wir die Welt heute betrachten, eine Kirchengemeinschaft nach der anderen lässt alles hinein in die Gemeinschaft, was die Welt so zu bieten hat. Ein Dekret nach dem anderen bestätigt, dass die Evolutionslehre ihren Platz hat in der Welt, in der wir leben. Aber die alten Protestanten haben gelehrt, was die Bibel sagt, das ist maßgebend. Sola Scriptura, sola Christus, sola Gratia. Durch Gnade allein, durch Christus allein. Und die Schrift ist maßgebend. Martin Luther hat das genannt Schriftenprinzip. Luther fühlte sich nie stark und frei, den päpstlichen Abfall zu bekämpfen, bis er im Papst den Antichrist erkannte. Jetzt, das war die Reformationssicht. Das ist natürlich heute total abzulehnen. In der Ökumene darf keiner behaupten, dass das Papsttum Antichrist ist. Also diese Leute mussten absolut entweder fehl am Platz sein oder die heutige Welt ist absolut fehl am Platz. Dann erst verbannte er die Papstbulle. Knoxes erste Predigt, das ist fantastisch. John Knox kommt zurück von der Schweiz, von Genève. Er kommt zurück nach Schottland, es ist ein katholisches Land. Seine erste Predigt, die allererste Predigt, die er gibt, ist Daniel Kapitel 7. Stellt euch das mal vor. Seine erste Predigt, Daniel Kapitel 7. Und er betet zu Gott und er sagt, gib mir Schottland oder ich sterbe. Give me Scotland or I die, sagt er. Und er predigt Daniel 7. Und das ganze Land wird protestantisch. Stellt euch das mal vor. Wann hat man heutzutage noch eine Predigt über Daniel Kapitel 7? Und warum ist es wichtig? Also die Reformatoren machten ihre Prophetieauslegung zu einem Teil ihres Glaubensbekenntnisses. Es war schriftlich festgelegt, warum sie es glaubten. Calvin schreibt es in seine Institutionen. Es ist in Dekreten der Protestanten festgelegt. Wenn wir zurückblicken und wir fragen uns, was hat die Reformation eigentlich gelehrt? Ist doch wichtig, oder? Gehören wir nicht zur Reformation heute? Ja, so sagen wir. Aber was hat die Reformation gelehrt? Und ist es wirklich biblisch fundiert? Ich möchte gerne wissen, sonst bin ich ja verwirrt. Martin Luther, als er die Bibel entdeckte, hat er auch die Bibel gelesen und hat vieles nicht verstanden. Er hat gedacht, das Buch Offenbarung ist total unverständlich und kann gar nicht zur Bibel gehören. Und dann fing er an, ein Verständnis zu entwickeln, zusammen mit seinen Reformatoren, und das Buch Daniel wurde lebendig. Und er war begeistert vom Buch Daniel, und das Buch Daniel wurde auch ein Schlüssel für das Buch Offenbarung. Und als er dann seine erste Bibel rausbrachte, welche Illustrationen hat er gebraucht? Offenbarung. Dann war er plötzlich begeistert über das Buch Offenbarung. Können wir lesen, was er schreibt über das Buch Daniel. Er schreibt, darum bitten wir, dass alle ernsten Christen das Buch Daniel lesen. Denn es wird ihnen ein Trost und großer Nutzen sein in diesen letzten schlimmen Zeiten. Das ist wie viele Jahre her? Über 500 Jahre her. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Aus dem gleichen Grund sehen wir bei Daniel, dass alle Träume und Visionen, wie fruchtbar sie auch sein mögen, immer in Glück und Freude mit dem Kommen Christi und seines Reiches enden. Ja, in dieses Hauptartikels des Glaubens, der Wiederkunft Christi willen, wurden diese Visionen gegeben, erklärt und niedergeschrieben. Also er sagt, lies das Buch Daniel. Wer anders, wer hat das auch noch gesagt, so nebenbei? Wer hat vorgeschlagen, dass wir das Buch Daniel lesen in der Endzeit? Jesus selber in Matthäus 24. Er sagt, liest es, dann werdet ihr die Wiederkunft besser verstehen. Das war Martin Luthers Gedankengang. In 1538 sagte Luther in Bezug auf die vorherrschende Gottlosigkeit, ich hoffe, dieser Tag, die Endzeit, ist nicht weit und wir werden ihn noch erleben. Der arme Luther, der arme Luther. Das ist immer das Zitat. Ich sage nichts, was nicht auf ein Zitat sich beruht. Und ich gebrauche nur die besten Quellen. Ich hoffe, der jüngste Tag wird nicht noch 100 Jahre verziehen. Der arme Luther. Denn Gottes Wort, hört mal, was er sagt, wird wieder weggenommen werden und eine große Finsternis kommen, weil es so wenige Prediger des Wortes gibt. Er sagt, das Wort wird wieder weggenommen werden. Heute sind da mehr Bibeln in der Welt als je zuvor, aber ich möchte sagen, da ist eine größere Finsternis als je zuvor. Es wäre genauso gut, das Wort wäre weggenommen. Was hat Martin Luther geschrieben über die Wiederkunft? Hatte er eine Wiederkunftserwartung gehabt? Absolut. Aber ich möchte euch nur sagen, wenn ein Prediger heute so aufstehen würde und sowas sagen würde wie Martin Luther in seinem Gebet, dann wären die Zeitungen voll. Vielleicht wäre er sogar im Gefängnis. Aber es ist ja nur Geschichte, darum darf ich es ja lesen, oder? Er schreibt, O Christus, mein Herr, sieh herab auf uns und bring über uns deinen Tag des Gerichts und zerstöre die Brut des Satans in Rom. Das ist ein Gebet. Dort sitzt der Mensch, von dem der Apostel Paulus schrieb, dass er sich widersetzen und erheben wird über alles, das Gott genannt wird, jener Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Was ist die päpstliche Macht als nur Sünde und Verderbnis? Sie führt Seelen unter deinem Namen in die Verdammnis, o Herr. Ich hoffe, jener Gerichtstag wird bald anbrechen. Die Zeiten können und werden nicht schlimmer werden als jetzt. Martin Luther, bitte. Der päpstliche Stuhl übt bis zum Äußersten das Böse aus. Er entrückt Gottes Gesetz und erhöht seine Gebote über die Gebote Gottes. Wer hat das geschrieben? Martin Luther. Er sagt, hier sind Gottes Gebote, da sind päpstliche Gebote und die einen werden über das andere erhoben. Das ist Protestantismus. War er verkehrt oder war er nicht verkehrt? Martin Luther sagt, lies das Buch Daniel. Seine erste Bibel, die Illustrationen kommen aus dem Buch Offenbarung. Und was sagen die modernen Theologen? Ja, komm, wir gehen zu den großen Männern heutzutage, die sogar das Gebet bei der amerikanischen, Präsidentsfeier beten dürfen. Rick Warren, Fotografie direkt aus seinem Buch. Er schreibt, als die Jünger über Prophetie sprechen wollten, wechselte Jesus schnell das Thema in Richtung Evangelium. Er wollte, dass sie sich auf ihren Auftrag in der Welt konzentrieren. Er sagte im Wesentlichen, das ist Rick Warren, der hier schreibt, die Einzelheiten meiner Rückkehr sind nicht eure Sache. Eure Sache ist die Mission, die ich euch aufgetragen habe. Konzentriert euch darauf. Interessant. Er schreibt weiter, wenn du willst, dass Jesus schnell wiederkommt, dann konzentriere dich auf deine Mission, nicht auf Prophetiestudium. Faszinierend. Und was sagt die Bibel? Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist, was die Bibel sagt. Und was sagen die modernen Prediger? Bleibt weg von der Prophetie. Wieso? Ist da ein Problem, wenn wir die studieren? Ich denke, da kann vielleicht ein Problem sein. Vielleicht werden wir wach. Vielleicht sehen wir, wie wir in die Irre geführt werden. Martin Luther bewies anhand der Offenbarung und von Daniel, von dem heiligen Johannes, den Briefen des Paulus, des Petrus und des Judas, also biblisch fundiert, dass das Papsttum Antichrist war. Biblisch fundiert. Das sagen die Geschichtler erst. Die Geschichtsschreiber. Und das ganze Volk sagte Amen. Was sagt das ganze Volk heute? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Wenn da ein Problem ist, wohin rennen sie? Sie rennen nach Rom. Also waren sie verkehrt oder hatten sie recht? Das müssen wir doch wissen. Es war der Antichrist, den sie auf dem pontifikalen Thron sitzen sahen. Dieser neue Gedanke, der durch die prophetischen Erläuterungen, mit denen Luther und seine Zeitgenossen konfrontierte, noch gestärkt wurde, fügte Rom einen fürchterlichen Schlag zu. Und wo ist dieser Schlag heute? Der existiert nicht mehr. Also, Romanism und das ist the Aubergine History of the Reformation. Das sind die Geschichtsbücher über die Reformation. Komm, wir gehen mal zur Bibel. Das ist der Druck, der erste Druck von der großen Bibel von Martin Luther. Und das ist der Druck, der erste Druck von der großen Bibel von Martin Luther. Und von den Holzstichen haben sie hier diese Abbildungen gemacht. Wo kommt denn das her? Aus der ersten Martin-Luther-Bibel. Was ist denn das? Aus welchem Buch der Bibel kommt dieses Bild? Aus dem Buch Offenbarung. Die reine Frau mit dem Mond unter den Füßen und den Stern unter der Drache, der das Wasser, die Menschenmassen ausspuckt, um sie zu vertilgen. Eine prophetische Sicht. Das ist auch aus Martin Luthers Bibel. Hier haben wir die Frau. Und was hat sie auf dem Kopf nach diesem Bild? Die dreifache päpstliche Krone. Sie reitet auf dem Drachentier und die Könige der Welt verbeugen sich vor ihr. Also das war die prophetische Sicht der Reformation. Das kommt auch aus Martin Luthers erste Bibel. Hier ist das Bild von Jesus, der die Geldhändler aus dem Tempel herausjagt. Und im Gegensatz der Papst, der die Geldhändler in die Gemeinde hineinladet. Aber wisst ihr was, die waren raffiniert, die Protestanten. Die haben hier auch Symbole versteckt, damit Leute sehen sollen, worum es geht. Der Hund, was sagt die Bibel von dem Hund? Der Hund ist wo? Draußen. Der Hund ist draußen. Und wofür steht der Hund? Für das Heidentum. Und hier ist der Hund im Tempel. Die haben hier eine Botschaft versteckt in ihrer Bibel. Und es war nicht nur Martin Luther, es war nicht nur Melanchthon. Alle, Wycliffe, Tyndale hat bezahlt mit seinem Leben, weil er die Bibel ins Englische übersetzt hat. Wycliffe, naja, der hat es geschafft zu sterben, vor dem sie ihn umgebracht haben. Aber die waren so sauer, die haben ihn wieder rausgebuddelt und ihn dann danach verbrannt. Luther, Calvin, Cranmer, das waren die Leute. Und nicht nur die, sondern die Männer von der King James Bibel, die Männer von der Westminster Konfession, von der Baptistenkonfession, Sir Isaac Newton, wahrscheinlich der größte Wissenschaftler aller Zeit, Wesley, Whitfield, Edwards, Spurgeon, Ryle, alle diese Männer, alle hatten die gleiche Ansicht. Tja, da muss ich mich doch fragen. Hier sind die größten Geister der damaligen Zeit, die größten Wissenschaftler. Sir Isaac Newton hat mehr geschrieben über die Bibel als über die Wissenschaft. Fantastisch. Waren die alle verkehrt? Waren die alle verkehrt? Sie haben sich beruht auf Bibel. Wie wir gesehen haben, sie haben sich beruht auf Daniel, auf Offenbarung, was Johannes schreibt und was Paulus schreibt und was die anderen auch schreiben. Und sie haben gesagt, dass das kleine Horn von Daniel Kapitel 7, das Verschiedensein von den vorigen, dass das Papsttum ist. So haben sie behauptet. Das war die Lehre der Protestanten. Wenn wir zur Bibel gehen und wir fragen, Bibel, zeig uns mal, was sind die Beispiele, die wir da haben, von wie das Tier aussieht, dann sehen wir, dass dieses Horn steigt aus dem vierten Tier hervor, Daniel 7, 7 Vers 8. Das heißt, es kommt aus Rom. Zweiter Punkt, es steigt zwischen den Hörnern auf. Es kommt also aus Westeuropa, denn Westeuropa ist verteilt in die zehn. Es ist also römisch, es kommt aus Westeuropa. Es kommt nach den zehn Hörnern, das heißt, nachdem Rom zerfiel und verteilt wurde unter den germanischen Stämmen. Vers 24. Anders als die vorigen Hörner, Vers 24, die anderen waren nur politisch und dies war anders. Hat es vielleicht eine religiöse Dimension? Größer als seine Gefährten, Vers 20. Hat das Papsttum mehr Macht gehabt als die anderen? Hat es nicht die Landkarte genommen, Südamerika in zwei geteilt und gesagt, Spanien, das gehört dir, Portugal, das gehört dir? Musste der König Deutschlands nicht barfuß stehen in Rom und seine Krone wieder zurückerhalten? Wer war größer? Er reißt drei Könige aus. Es sind drei, die angeblich arianisch waren, nicht vernichtet wurden. Hat Augen wie ein Mensch und redete Worte gegen den Höchsten. Naja, wir werden sehen, was die Reformatoren damit gemacht haben. Er reibt die Heiligen auf. Sind da nicht zig, Tausende, Millionen vernichtet worden? Im Dreißigjährigen Krieg, in der Inquisition und so weiter. Will Festzeiten und Gesetze ändern. Das ist ja interessant. Setzt Zeiten ein. Und ändert das Gesetz Gottes? Das sind die Merkmale hier in Daniel Kapitel 7. Er herrscht 3,5 Zeiten, eine ganz bestimmte Zeit. Wir werden sehen, was die Reformation damit gemacht hat. Er frisst die ganze Erde, endgültig beherrscht er alles. Er existiert bis zum Weltende. Wir haben also einen Anfang nach dem Romfeld. Und er existiert bis zum Ende. So nach Bibel muss er jetzt hier sein. Aber die Welt? Erkennt ihr nicht? Sie erwarten einen Antichrist irgendwann in der Zukunft. Aber nach diesen Versen muss er ja jetzt hier sein. Seine Herrschaft wird in die Endzeit weggenommen. Vers 26. So, da haben wir ein paar Bibelpunkte. Ihr wohnt ja hier in der Nähe der schönen Stadt Nürnberg. Ist es nicht so? Naja, und da ihr wohnt ja hier in der Nähe der schönen Stadt Nürnberg. Ist es nicht so? Naja, und da habt ihr auch ein Rathaus, das Nürnberger Rathaus. Und ich dachte, ich lese euch mal vor, hier von diesem Zitat, Headlam, Seite 158. Und dann lesen wir mal, wer hier was angebracht hat. Das Rathaus. Mit drei wunderschönen dorischen Portalen, über denen die prophetischen Tiere aus Daniel 7 aus Stein gehauen sind. Diese beeindruckenden Figuren wurden im Auftrag des Stadtsrats in 1617, wie lange ist denn das her? Also fast 400 Jahre hängen die da am Rathaus. Am Rathaus. 1617 von dem bekannten Künstler Leonhard Kern geschaffen. Unterhalb des Gebäudes sind Höhlengewölbe und Folterkammern, die früher von der Heiligen Offizium zur Verfolgung Andersdenkenden und der Anhänger der reformierten Glaubens verwendet wurden. Wow! Geschichte, ich lese es euch nur vor. Also die Reformation hat gesagt, und Nürnberg war eine Reformationsstadt. Darum ist das ein sehr geeigneter Platz hier, um solche Vorträge zu halten. Wie viele von allen, die wir gefragt haben, haben eine Ahnung, worum es ging? Nicht einer, nicht erst die Stadtführung. 400 Jahre, die Reformation hat sie da hingestellt, damit niemand vergisst. Martin Luther hat gesagt, es wird eine Finsternis kommen. Ich glaube, die Finsternis ist da. Ich möchte lesen, was sie geglaubt haben. Was haben sie darüber geschrieben und was war ihre Logik? Und wenn ihre Logik verkehrt ist, nach Ansicht der größten Masse der Christen heute, naja, dann müssen wir unsere Ansicht ändern. Aber wenn sie recht hatten, was dann? Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Also, ich gehe zurück auf die letzten, die wirklich darüber redeten, vor 120 Jahren, diese Kirche von England, Reformatoren. Es gibt drei verschiedene prophetische Quellen für Aufstieg, Wesenstaten und Schicksals des Protestantismus. Ach, des Romanismus, tut mir leid. Erstens das Buch Daniel. Zweitens der Brief von Paulus. Und drittens die Briefe und Offenbarung von Johannes. Das sind jetzt Reformatoren, die das für uns auseinanderlegen. Sie reden über das perfekte Bild Daniels Vision, stellt Wesen, Beziehungen des Romanismus auf politischer Ebene dar. Also Daniel geht es um die Politik, sagen sie. Was Paulus betrifft, geht es über die kirchliche Ebene. Und was Johannes, das Offenbarung betrifft, beides gemeinsam. Das sind die drei Bilder. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge, Daniel 7, Vers 8. Und dann schreiben sie, noch einmal, Roms Herrschaft hat nie aufgehört. 5 oder 6 Jahrhunderte lang war es eine weltliche, heidnische Macht. Und danach beschreibt er, wie es eine päpstlich-römische Macht war und dass die Verfolgung unter den Römern nicht geringer war als unter den Päpsten. Und so sagt er, Rom existiert noch immer. Was sagt er über das kleine Horn? Die durch das stolze, intelligente, gotteslästerliche, kopfähnliche kleine Horn des römischen Tieres symbolisierte Macht nimmt den größten Teil der Weissagung an. Beachten wir an dieser Stelle sorgfältig die verschiedenen Hinweise dafür, dass dieses Horn ein wunderbares prophetisches Symbol oder ein Hieroglyphe des römischen Papsttums ist. Es passt wie ein Sicherheitsschlüssel in sein individuelles Schloss, für das es exakt zugeschliffen wurde, während jeder Versuch, ihn in ein anderes Schloss zu zwängen, scheitern muss. Also die Reformatoren waren sich ganz sicher, dass es nur um eine Sache ging. Jetzt nehmen sie die Symbole und sie vergleichen das. Also wer schreibt das hier? Das ist Grattan Guinness, Protestant, geschrieben vor 120 Jahren, das ist nicht jetzt. Und er sagt, wir sind am Ende des Protestantismus vor 120 Jahren. Wir sind jetzt 120 Jahre weiter und wir wollen wissen, ob diese Leute etwas am Hut hatten oder nicht. Sein Ort, wo kommt dieses kleine Horn her, wo kommt diese Macht her? Im Körper des Vierten Reiches. Was lehrt die Religion heute? Entweder er kommt aus dem Dritten und war ein griechischer König, Antiochos Epiphanes IV, oder er kommt aus keinem der Tiere, wenn sie alle schon weg sind, irgendwann in der Zukunft, und das ist 96% des Christentums. Seine Entstehungszeit, kurz nach der Teilung des Römischen Reiches in 10 Königreiche, ist das biblisch? Ihr müsst euch fragen, ist das biblisch? Seine Erscheinungsform, anders als die vorigen Königreiche, in einigen Aspekten aber auch gleich. Es ist ein Horn, aber mit Augen und Mund. Es ist ein Königreich wie die übrigen, eine Monarchie, aber seine Könige sind Aufseher oder Bischöfe und Propheten. Sein Charakter, prahlerisch, gotteslästerig, spricht große Worte gegen den Höchsten. Seine Gesetzlosigkeit beansprucht Autorität über Zeiten und Gesetze. Sein Kampf gegen die Heiligen, eine verfolgende Macht, und zwar über einen so langen Zeitraum, dass die Heiligen des Höchsten aufgerieben werden. Seine Zeitdauer, 120 Jahre her, Reformation, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 1260 Jahre. Und worauf haben sie sich beruht? Dass das Papsttum seinen Sitz nahm in 538 und Napoleon seinen Sitz endete 1798, genau 1260 Tage. Sie beruhten sich auf die Tag-Jahr-Zahl, die auch in den prophetischen Büchern vorgestellt wird. Und dann sagt die Bibel, die Wunde wird heilen, also es wird wieder erwachen. Sein Schicksal. Es verliert seine Herrschaft, bevor es selbst vernichtet wird. Man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören bis zum Ende. Vers 26. Und dann schreibt Gerdan Guinness, das alles trifft auf das römische Papsttum zu, die lateinische Sprache der Kaiser. Es ist die einzige Kirche, die je nach einer Stadt benannt wurde. Das Papsttum erfüllt damit die erste Bedingung. Während dieser Zeit entstanden die 10 Königreiche, das kleine Horn stieg unter den 10 auf, das Papsttum entwickelte sich gleichzeitig mit dem Reich der Goten. Reformationssicht. Jetzt sagt er, gut, jetzt haben wir gesehen, was Daniel sagt, jetzt gehen wir mal nach, was Paulus sagt. Er sagt, Paulus hat zwei Teile, ein Überblick über den großen Abfall und dann ein detailliertes Porträt der führenden Macht in diesem Abfall. Paulus jetzt. Und er schreibt, und dann zitiert er Paulus, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Und er zitiert weiter Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und in irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch Heuchlerei von Lügnernrednern. Und er zitiert so weiter und so weiter und so weiter. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die durch Gott geschaffen hat, damit sie mit den Danksagungen gebraucht werden von denen, die gläubig sind, und so weiter und so weiter und so weiter, zitiert Timotheus. Dann schreibt Grattan, hier haben wir nicht nur eine Vorhersage, dass es zu einem Abfall vom Glauben der christlichen Gemeinde kommen würde, sondern die Beschreibung seines Ursprungs und Wesens. Was wird er machen? Sein Ursprung soll satanisch sein. Seine Lehren teuflisch, dämonisch. Er sollte sich Autorität anmaßen, Gesetze und Verbote aufstellen, vor allem das Verbot zu heiraten. Welche Kirche verbietet seiner Ekklesia zu heiraten? Die römisch-katholische Kirche. Sind da Fastbedingungen mit einbetroffen, ja oder nein? Absolut. Lest mal, was die Heiligen schreiben, was Ignatius und so weiter schreiben, wie gefastet werden muss in dieser Beziehung und was gegessen werden darf und was nicht. Die Ehe sollte verboten werden, obwohl sie von Gott eingesetzt ist, und Fleisch sollte nicht erlaubt sein, obwohl es geschaffen ist, mit Danksagung empfangen zu werden. Wahre Herzensheiligkeit, so schreibt er, sollte auch durch äußere Religiosität und selbst auferlegte Opfer ersetzt werden. Durch die Heuchlerei von Lügnerreden, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, zitiert er wieder Paulus. Dieses Merkmal eines unechten Bekenntnisses taucht in der parallelen Weissagung der letzten Tage bei Timotheus auf. Und dann erklärt er das. Er sagt weiter: Ich möchte haben, ihr müsst euch einleben, wie diese Leute gedacht haben, woher die Theologie kommt. Er redet von dem Mensch der Sünde und dem Menschen Gottes. Jetzt die Gegner der Reformation haben gesagt, es redet von dem Mensch der Sünde, das ist ein Mensch und nicht ein System. Also wie kann es das Papsttum sein? Jetzt können wir sehen, wie die Reformatoren antworten. Er sagt, der Mensch der Sünde hat, wie der Mensch Gottes, eine allgemeine, umfassende Bedeutung. Wenn wir lesen, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet und so weiter, gehen wir nicht davon aus, dass damit ein einzelner Mensch gemeint ist? Das sind alle. Obwohl der bestimmte Artikel dasteht. Hier ist vom Menschen mit einem bestimmten Charakter die Rede, eine Linie ähnlicher Individuen. Ein Mensch der Sünde wäre ein Einzelner, so wie ein König von England nur eine einzige Person bezeichnet. Der König dagegen kann auch die ganze Dynastie einschließen. Wenn Paulus im Hebräerbrief über die jüdische Heiligtum sagt, ins Allerheiligste geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, meint er damit die gesamte Folge von hohen Priestern und nicht nur einen. Ist das eine gute Auslegung hier, ja oder nein? Ich denke, die Leute haben logisch gedacht. Wenn wir Filme uns anschauen von dieser Zeit, wie werden die Leute dargestellt? Ja, primitiv. Primitiv. Essen ohne Messer, Gabel und so weiter. Die Leute haben gedacht, das waren keine Idioten. Also, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgeregt. Also, bitte, das ist ein System. Grammatisch kann damit sowohl ein Individuum als auch eine Abfolge ähnlicher Individuen gemeint sein. Der Zusammenhang zeigt, dass tatsächlich das Letztere der Fall ist. Fertig. Der Papst von Rom kann also ein einzelner Bischof bezeichnen oder eine lange Abfolge von dauerhafter Person wie der Mensch der Sünde. Nächstes Argument. Er schreibt, Paulus ist Prophezeiung und hält keinerlei Angabe der Dauer, nur zwei Zeitmerkmale. Der Abfall entwickelte sich schon und sollte erst bei der Wiederkunft vernichtet werden. Also zur Zeit Roms, Fall Roms und zum Ende. Und dann sagt Paulus noch, wenn er aus dem Weg genommen wird, das Römische Reich, dann wird er, der Antichrist, kommen. Also, Zeitraum ist der gleiche wie Daniels. Und er wird vernichtet durch die Wiederkunft, Porausia. Also, der Abfall entwickelte sich schon und sollte erst bei der Wiederkunft vernichtet werden. Paulus' Chronologie des Antichristus zeigt, wann er kommen würde, nach dem Fall Roms. Und dass er bis zum zweiten Kommen existieren würde. Jetzt überlegt mal, wie fein die das gemacht haben. Er sitzt im Tempel Gottes. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir wissen, was sie gelehrt haben. Denn heute wird was ganz anderes gelehrt. Er sitzt im Tempel Gottes. Was wird heute darüber gelehrt? So nebenbei. Es wird gelehrt, der Antichrist wird kommen und wo wird er sitzen? In einem Tempel, der neu gebaut wird, wo? In Jerusalem. Und da wird er herrschen buchstäbliche 3,5 Jahre. Welcher Teil des Christentums glaubt das heute? Das ganze evangelikale Christentum glaubt das. Die ganze Baptistenlehre ist darauf geschult. Das heißt, über 90% des Christentums glaubt das heute. Kommen wir schauen, was die Reformatoren gelehrt haben. Das Gesicht des Menschen der Sünde ist das Gesicht eines falschen Apostels, das finstere Gesicht eines Judas. Auf der Tempelmauer steht geschrieben, Sohn des Verderbens. Der Mensch der Sünde ist wie Judas, dem Anschein nach ein Freund, ein vertrauter Freund, im Geheimen aber ein Gegenspieler und Todfeind. Er hat seinen Meister gegrüßt mit einem Kuss, aber er hat ihn verraten. Beachten wir, wo der Mensch der Sünde sitzt. Im Tempel, beziehungsweise im Haus Gottes. Was sagen Sie? Im Haus Gottes. Also kein buchstäblicher Tempel. Das ist unmöglich irgendein jüdischer Tempel. Unmöglich. Das haben sie gelehrt. Kein Tempel von Stein. Warum? Diesen Ausdruck in seinem prophetischen Porträt des Romanismus gebraucht Paulus auch in Kolosser und Epheser mit Bezug auf die christliche Kirche. Im 2. Korintherbrief schreibt er an die Heidenchristen, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Im Epheserbrief nennt er die Gemeinde einen heiligen Tempel, eine Behausung Gottes im Geist. Also für Paulus, schreibt er hier, ist der Tempel ganz klar die Gemeinde Christi. Das ist der Tempel, in dem sein prophetischer Blick den Menschen der Sünde sitzen sah. Nicht jemand in einem Tempel aus Stein, sondern eine Macht in der christlichen Kirche. Ist das ein logischer Gedanke hier und eine gute biblische Auseinandersetzung, ja oder nein? Dann ist meine Frage, wieso glaubt das Christentum heute das Gegenteil? Wieso glaubt das Christentum heute das Gegenteil? Sein Wesen. Wie Christus für Gott handelt, so handelt der Mensch der Sünde für Satan. Und dann gibt er hier eine Auseinandersetzung von wie wir sein sollen und wie dieses System ist. Der Mensch der Sünde, sich unendlich, Selbsterniedrigung auf der einen Seite, wo die göttliche Natur sich zur Menschheit herabbeugt und unendliche Selbsterhöhung auf der anderen. Also wir haben diesen Kontrast, den Martin Luther da auch in der Bibel darstellte. Sein Sitz, ich denke, das ist brillant. Wir können viel lernen, durch diese alten reformatorischen Schriften zu lesen. Die Leute waren nicht doof, die waren hochintelligent. Beachten wir die Position des Menschen der Sünde. Das Wort, er sitzt. Griechisch, katizo. Das verwandte Wort Sitz kommt im Neuen Testament 3-mal vor. 2-mal bezogen auf die Sitze der Taubenverkäufer im Tempel des Gotteshaus zu einem Marktplatz und zu einer Räuberhöhle machten. Und 1-mal in dem Satz, auf Moses' Lehrstuhl haben sich die Pharisäer gesetzt. Von dem griechischen Wort katizo kommt das Wort Kathedrale. Der Bischof sitzt und auch der Begriff ex cathedra sprechen, was bedeutet, dass der Papst von seinem Sitz, also offiziell, spricht. Dort von seiner erhabenen kathedralen Position aus und mit dem Anspruch, Gott zu repräsentieren, sollte der Mensch der Sünde agieren und residieren, angeblich als Stellvertreter Christi. Tatsächlich als ein Widersacher, der seine Autorität untergräbt, seine Gesetze aufhebt und sein Volk unterdrückt. Reformation, 120 Jahre her. Ist es logisch, ja oder nein? Wo sitzt er? Er sitzt in der Kirche. Und da sitzt er, ex cathedra redet er und er hat seinen Stuhl. Dann vergleicht er. Also beide, Daniel und Paulus sagen, es ist eine römische Macht, kommt aus Rom. Beide Paulus sagen, er existiert im gleichen Zeitraum, von dem Romfeld bis zur Wiederkunft. Beide, der eine im Ekklesia-Sinn, der andere im politischen Sinn, sagen genau das Gleiche. Beide erheben sich gegen Gott in Daniel. Daniel erwähnt die stolzen Worte des gotteslästerlichen kleinen Horns. Paulus, die unerhörten Taten des Menschen der Sünde. Gleiches System. Beide beginnen klein und unscheinbar. Beide haben den Anspruch, die Menschen zu lehren. Jetzt passt mal gut auf. Daniels kleines Horn hat Augen. Bischof heißt Aufseher oder Überseher. Er steht über die anderen. Und einen Mund, er ist ein Lehrer. Er sagt, was ihr glauben müsst. Der Mensch der Sünde bei Paulus hat kirchliche Vorrangstellung, eine stolze Position im Tempel Gottes der christlichen Gemeinde. Beide verfolgen. Das kleine Horn in Daniel verfolgt und der Mensch der Sünde widersetzt sich und ist gesetzlos. Beide. Beide haben denselben Ort, dieselbe Zeitperiode, denselben bösen Charakter und sie existieren bis zur Wiederkunft. Er sagt, die Übereinstimmungen sind so bedeutsam, so zahlreich, so umfassend, so exakt, dass ohne jeden Zweifel das gleiche System in Paulus und in Daniel beschrieben wird. Es ist die antichristliche Macht. Er sagt, sogar unter der römischen Autorität herausgegebene kommentierten Douay-Bibel sagt genau das Gleiche. Die Douay-Bibel sagt, er sitzt im Tempel Gottes gemäß der unzweifelhaften Autorität und einheiligen Meinung der alten Väter, wird uns in all diesen Worten der große Antichristus beschrieben. Also die Douay-Bibel gibt zu, das ist die Jesuitenbibel. Es geht um den Antichristen. Aber was machen sie mit ihm? Sie schieben ihn in die Zukunft und sagen, er wird irgendwann dann mal kommen. Gut. Wenn das noch nicht genügt, was gerade an Guinness hier erklärt, kommen wir gehen zu den Kirchenvätern der Reformation. Und wir machen ganz sicher, dass das Reformationslehre war. War es biblisch, was wir bis jetzt gehört haben? Ja oder nein? Biblisch, ja. Kommen wir hören, was sagt Nikolaus von Amsdorf. Wer war das? Keiner kennt den Namen Nikolaus von Amsdorf heute mehr. Martin Luther sagte über Nikolaus, mein Geist ruht aus meinem Amsdorf. Das war sein Freund, sein Kollege, also Zeitgenosse Martin Luther. Er schreibt, der Antichristus wird offenbart und vor dem jüngsten Tag zunichte werden, sodass jedermann erkennen und begreifen wird, dass der Papst der echte, wahre Antichrist und nicht der Stellvertreter Christi ist. Wer darum den Papst und seine Bischöfe als christliche Hirten und Bischöfe betrachtet, ist tief im Irrtum. Noch mehr aber jene, und das ist wichtig für unsere Zeit, wir denken, das ist nur für damals, für jetzt. Noch mehr aber jener, der glaubt, der Türke sei der Antichrist. Gibt es heute Christen, die behaupten, dass Islam ist die antichristliche Macht, ja oder nein? Ja. Also das war das Gleiche. Und Amsdorf sagt, noch mehr im Irrtum. Warum? Und dann seine Logik. Denn der Türke regiert außerhalb der Kirche und sitzt weder im Heiligen, noch will er den Namen Christi tragen, sondern ist ein offener Widersacher Christi in seiner Kirche. Das bedarf keiner Erläuterung, sondern ist klar und deutlich, denn er verfolgt Christen offen und nicht wie der Papst. Verborgen unter der Form der Gottseligkeit. Logisch oder nicht? Okay, wir können lernen von ihrer Theologie. Flacius, was schreibt er? Traktate über die Antichristen. Der sechste und letzte Grund für unsere Trennung vom Papst und von seinen Nachfolgern sei dieser. Durch viele Schriften unserer Kirche, durch das göttliche inspirierte Wort, durch Weissagungen über die Zukunft und durch besondere Eigenschaften des Papsttums ist reichlich und gründlich bewiesen worden, dass der Papst mit seinen Prälaten und Klerus der eigentliche wahre große Antichrist ist. Dass sein Reich das eigentliche Babylon ist, seine immerwährende Quelle und Mutter aller gräulichen Abgötterei. Bumm. Direkt. Georg Nikinus, 1530, 1602, evangelischer Theologe, Satiriker, geboren in Battenberg. Er diskutiert mit den Jesuiten. Er sagt, die Jesuiten behaupten, schwer aufgebracht zu sein. Sie sehen meine Erklärung als Beleidigung und Blasphemie, weil ich das Papsttum als den Antichristen brandmarke, den Daniel, Paulus, Petrus, Johannes und selbst Christus prophezeiten. Aber das ist die Wahrheit. So war Jesus der Messias und ich bin bereit, es sogar nach ihren eigenen Definitionen des Wortes Antichristus zu zeigen. Ganz deutlich. Er sagt, dieser Jesuit behauptet, dass das Papsttum nicht der Antichrist sein kann, weil seit Jahrhunderten besteht es, während der Antichrist angeblich nur 3,5 Jahre regieren soll. Wer glaubt das heute so nebenbei? Fast die ganze christliche Welt. Also was für eine Lehre ist das? Jesuitenlehre. Aber niemand, hört mal, was die Reformatoren geschrieben, aber niemand bezweifelt heute, dass Daniel von Jahrtagen sprach, nicht wörtlichen Tagen, die Zeitspannung 42 Monate, 1260 Tage, 3,5 Zeiten sind prophetisch nach Hesekiel 4. Reformation, eindeutig. Noch einer, David Christreus, der letzte Kirchenvater der Lutheraner. Was schreibt er? Der Herr selbst offenbarte Daniel, wie lang die 4 Weltreiche existieren sollen und wie lang das kleine Horn bestehen sollte. Dieses kleine Horn wird auch von Paulus und dann geht er so weiter und 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 sagt genau das Gleiche wie all die anderen. Calvin? Genau das Gleiche. Presbyterianer? Manche Leute meinen, wir seien zu streng und kritisch, wenn wir den römischen Pontiff Antichrist nennen. Aber die so Bedenken übersehen, dass sie denselben Vorwurf der Anmaßung auch Paulus persönlich machen, nachdem wir reden. Ich will kurz zeigen und dann gibt er eine Auseinandersetzung von Paulus und sagt, Papst ist Antichrist, John Knox, wir haben schon über ihn gesprochen, Papst ist Antichrist. Thomas Cranmer, Anglikaner, Papst ist Antichrist, alle. Roger Williams, und das ist jetzt wichtig. Wer war Roger Williams? 1603, 1683. Das ist der erste Baptistenprediger Amerikas. Der erste Baptistenprediger. Er sprach vom Papst als den angeblichen Stellvertreter Christi auf Erden, der als Gott im Tempel Gottes herrscht und sich selbst erhöht. Nicht nur über alles, was Gott heißt, sondern auch über die Seele und Gewissen seiner Vasallen, ja über den Geist Christi, über den Heiligen Geist, ja um Gott selbst, indem er gegen den Gott des Himmels spricht und Zeiten und Gesetz ändern will. Er ist aber der Sohn des Verderbens. Was lehren die Baptisten heute? Der Antichrist wird kommen irgendwann in der Zukunft, er wird sitzen in einem Tempel von Stein, der erbaut wird wo? In Jerusalem. Die frühen Baptisten haben das nicht geglaubt. Komm, wir gehen zur Baptistenkonfession. Da ist sie. Die Konfession der Baptisten selbst. Steht geschrieben, der Papst von Rom ist jener Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens, der sich in die Kirche gegen Christus und alles, was Gott heißt, erhebt und den der Herr durch den Glanz seines Kommens vernichten wird. Offizielle Baptistenkonfession. Glauben Sie es noch? Nein? Westminster Glaubensbekenntnis 1647. Es gibt kein anderes Haupt der Gemeinde als den Herrn Jesus Christus. Noch kann der Papst von Rom in irgendeiner Weise ihr Haupt sein, sondern er ist der Antichrist, der Mensch der Sünde und Sohn des Verderbens, der sich in der Kirche erhebt gegen Christus und alles, was Gott heißt. Das sind die Konfessionen. Nicht eine Reformationsgruppe hat das nicht gelehrt. John Wesley, die Methodisten, sagt genau das Gleiche. Er ist in ganz besonderem Sinn der Mensch der Sünde. Alle. Jetzt möchte ich euch mal lesen, was Spurgeon geschrieben hat. Und das ist doch ein Mann, der hoch angeschrieben wird in Kirchenkreisen. Stellt euch vor, was Spurgeon schreibt. Er schreibt, es ist die moralische Pflicht jedes Christen gegen den Antichrist zu beten. Und die Frage, wer der Antichrist ist, sollte für jeden denkenden Menschen zweifelfrei feststehen. Bom. Zweifelfrei. Wenn nicht das Papsttum in der Kirche von Rom, dann kann nichts auf der Welt so bezeichnet werden. Die Protestanten haben gelehrt, wenn der Papst nicht Antichrist ist, dann hat er schweres Pech, dass er genau wie der Antichrist beschrieben wird. Spurgeon sagt dasselbe. Er sagt, würde eines Tages nach dem Antichristus gefahndet werden, dann sollten wir auf jeden Fall diese Kirche in Untersuchungshaft nehmen und sie würde mit Sicherheit nicht mehr freigelassen werden, denn sie spricht exakt der Beschreibung. Das Papsttum steht Christi Evangelium gegen. Es ist der Antichristus und wir sollen gegen es beten. Wer schreibt das? Spurgeon. Er soll das tägliche Gebet jedes Gläubigen sein, dass der Antichristus wie ein Mühlstein in die Flut geschleudert werde um Christi willen, weil es Christus verwundet, weil es Christus seiner Herrlichkeit beraubt, weil es seiner Versöhnung mit der Wirksamkeit von Sakramenten ersetzt und ein Stück Brot anstelle des Heilands hebt und ein paar Wassertropfen anstelle des Heiligen Geistes und einen einfach nur fehlbaren Menschen wie wir als Stellvertreter Christi auf Erden einsetzt. Und dann sagt er was Wichtiges, was wir nicht vergessen müssen. Und ich habe es auch am Anfang gesagt. Es geht hier nicht um Menschen, es geht um Systeme. Wenn wir gegen es beten, weil es gegen ihn ist, werden wir die Person lieben, obwohl wir ihre Irrtümer hassen. Wir werden ihre Seelen lieben, obwohl ihre Lehren ablehnen und verabscheuen. Und so wird der Atem unserer Gebete süß sein, weil wir unser Angesicht zu Christus wenden, wenn wir beten. Aber so klar kann man sich gar nicht besser vorstellen. Jetzt ist die Frage, wenn das biblisch war und wenn die Bibel recht hat und diese Reformatoren recht hatten, dann haben wir heute ein Mega-Problem. Ja oder nein? Und als er auf den Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Die ganze christliche Welt sucht einen Antichristen in der Zukunft. Die Bibel gibt ein ganz klares Bild. Die Reformation hat das ganz deutlich aufgeschrieben. Um ganz sicher zu machen, haben sie es in Stein gemeißelt. 400 Jahre hängt es da. Und kein Nürnberger weiß, worum es geht. Gott hilf uns in der Zeit, in der wir leben. Jetzt, wenn wir die Geschichtsbücher betrachten, und die alten Geschichtsbücher sind so toll, so interessant geschrieben. Die Geschichte des Protestantismus, eines der alten Geschichtsbücher, wenn sie so muffig riechen, dann sind es tolle Bücher. Als Luther Rom besuchte, hatte der Neubau zu Petersdom bereits begonnen. Julius II. War Papst, starb aber 1513, ein Jahr nachdem Luther Doktor geworden war. Der neue Papst war Leo X. Und er wollte diesen Prachtbau zustande bringen. Und daher kamen die Ablässe. Und wer war dann auch betätigt bei diesen Ablässen? Natürlich, Bevollmächtigte für Deutschland waren Albrecht, Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Er handelte mit Rom aus, dass die Hälfte der Einkünfte aus dem Verkauf in Deutschland bei ihm verblieben. Also das war eine Zusammenarbeit, das war ein großes Geld hier. Der bekannteste und nicht gerade frömmste Abgesandte war Johann Tetzel, sagt Holdness Gale in Story of Protestantism. Und er war ein Dominikaner und er ging von Stadt zu Stadt und hatte seine Esel bei sich und darauf hingen die Ablässe und diese Geldkasten, wo das Geld eingesammelt war. Und er hatte natürlich auch die päpstliche Ablassbulle dabei, dass das alles ganz sauber und korrekt vor sich ging. Jetzt einer der Schlüssel zu der Truhe war in Tetzels Händen. Ein zweiter wurde von dem Vertreter der Banken verwahrt. Und ein dritter war in den zivilen Behörden anvertraut. Also hatten wir den Staat, mal gut zuhören, wir hatten den Staat, wir hatten die Banken und wir hatten die Kirche. Interessant. Was hatten wir? Staat, Banken, Kirche. Naja, ich wundere, ob das irgendwelche Beziehungen auf heute hat. Wir werden ja sehen. Ablässe, so beteuerte er, sind die kostbaren und edelsten aller Gaben Gottes. Kommt, rief er, und ich werde euch Briefe geben, alle sauber versiegelt, durch die ihr sogar für Sünden Vergebung erhalten könnt, die ihr erst noch begehen wollt. Fantastisch, man konnte die Sünden vorher vergeben bekommen, damit man weniger Zeit im Fegefeuer durchbringen musste. Natürlich, der Ablass galt nicht für dieses Leben, er galt nur fürs Fegefeuer. Und nicht nur für sich selbst, sondern für andere auch. So, er verkündete, wie schon Papst Bonifatius der Achte vor 200 Jahren, dass die Lebenden Ablass für die Toten erwerben könnten. Also nicht nur für uns, sondern für auch alle anderen. Und dann schrie er in den Straßen, Priester, Adliger, Kaufmann, Weib, junge Mädchen, hörst du nicht deine Eltern und deine anderen Freunde, die tot sind? Und aus dem Abgrund rufen wir Leiden, schreckliche Qualen und so weiter und so fort. Man braucht ja nur ein bisschen Geld geben, dann springt die Seele aus dem Feuer. Ist das altmodisch? Altmodisch, mittelalterliches Denken, total begraben, vorbei, tschüss, auf Wiedersehen, ja oder nein?
Das machen sie heute noch.
Ja, haben Sie recht, das machen sie heute noch. Und zwar in meinem eigenen Fall. Als ich Protestant wurde, da rief mich der Priester an und sagte mir, dass mein Vater jetzt leidet in dem Fegefeuer wegen meiner Übertretung. Das ist nicht erst biblisch. Und dass ich sofort eine Messe lesen muss, damit mein Vater dieses Leiden erleichtert wird. Natürlich, wenn man eine Messe liest, dann muss man auch etwas zahlen. Also, das war die Geschichte. Und das alles in der Umgebung, wo Martin Luther predigte. Aber der Fürst bei Martin Luthers Bezirk hatte gesagt, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Er hat gedacht, das ist nicht ganz sauber. Also es gab doch Menschen, die etwas überlegt haben und gesagt haben, das kann ja nicht so weiterkommen. Das kommt von Debussy's History of the Reformation. Ganz tolles Zitat. Ich einverleibe dich neu in die Gemeinschaft der Heiligen und ich versetze dich zurück in die Unschuld und Reinheit, die du zur Stunde deiner Taufe hattest. Ist das nicht schön? Das ist rein katholische Lehre. Diese Unschuld, die du nach deiner Taufe hattest. Babys werden ja getauft, aber sie werden nach katholischer Lehre mit Erbsünde geboren. Also das war alles ganz ordentlich hier. Und so hat er verkündigt. Jetzt eine interessante Geschichte. Wir müssen diese Erlebnisse der Reformation wieder aufleben lassen. Das ist eine wahre Geschichte. John Darling erzählt, ein Ehrenmann aus Sachsen hatte Tetzel in Leipzig gehört und war ganz schockiert von seinen Betrügereien. Die Menschen fingen an zu denken. Er ging zu dem Mönch und erkundigte sich, ob er befugt sei, Sünden zu vergeben, die der Betreffende zu tun beabsichtigte. Wir haben ja gesehen, dass Tetzel hatte das vorher gesagt. Kannst du das wirklich machen? Hat er gesagt. Ja, sagt Tetzel. Sicher, das kann ich machen. Ich habe Vollmacht vom Papst dazu. Nun, erwidert der Mann, ich möchte mich ein wenig an meinen Feinden rächen, ohne sein Leben zu bedrohen. Ich gebe dir 10 Kronen für einen Ablassbrief. Und dann haben sie so ein bisschen gehadert und endgültig haben sie 30 Kronen bezahlt. Und da hatte er seinen Ablass. Und was machte er mit dem Ablass? Er ging weg und dann in einem Waldstück zwischen Jüterbock und Treblin lauerte ihm der Ehrenmann zusammen mit den Dienern auf. Als Tetzel jetzt mit den Geldkisten das Dorf verließ und dann durch den Wald ging, wartete dieser Mann auf Tetzel. Und was hat er dann gemacht? Er fiel über ihn her, verabreichte ihm eine Tracht Prügel und trug die mit Ablassgeldern reich gefüllte Truhe davon, die der Inquisitor bei sich hatte. Tetzel tobte wegen dieses Verbrechens und brachte die Sache vor Gericht, doch der Ehrenmann zeigte den von Tetzel persönlich signierten Brief, der ihm im Voraus vor jeder Verantwortung lossprach. Als Herzog Georg den Text diese Tat zuerst sehr verärgert hatte, das Schreiben sah, befahl er, den Angeklagten freizulassen. So eine interessante Geschichte. Wahr. Steht in History of Romanism, Seite 445. Also Tetzel hat schon eine Tracht Prügel bekommen, hat sie wahrscheinlich verdient. Er wurde auch später, wurde es entdeckt, dass er Gelder, Ablassgelder, sich in die Tasche gesteckt hatte. Also er war nicht ein sehr ehrenvoller Mann. Gut, Martin Luther hatte das Problem, dass seine Leutchen, wenn sie zur Beichte kamen, haben gesagt, ich habe kein Problem hier, ich habe einen Ablass. Und Martin Luther hat diese Ablassbriefe genommen, so durchgelesen und er hat sich geärgert. Und dann hat er sich aufgelehnt gegen diese Ablassbriefe. Und Martin Luther hat dann auch ein paar Schriften zusammengestellt und dann hat er auch an den Bischof geschrieben. Das ist alles Geschichte. Wir erzählen nur mal, wie das so vor sich ging, weil die Leute können sich nicht mehr entsinnen. Er ging sogar so weit, dass er auf dem Marktplatz von Jüterbock ein Feuer anzündete als Wink, welches Schicksal dem Mann drohte, der sein heiliges Werk behinderte. Tetzel hat sich geärgert und hat dieses Feuer angezündet und was Martin Luther so sagte, hat er dann auch verbrannt. Martin Luther hat dann einen Protestbrief zusammengestellt, den er an Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg schrieb und dann sagte er das Folgende in dem Brief. Der Gerechte wird mit Mühe gerettet werden, schreibt er. So schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Die Erlösten werden in der Schrift Brandscheite genannt, die aus den Flammen gerettet werden. Überall erinnert uns der Herr an die Schwierigkeit der Erlösung. Wie wagen denn diese Männer, arme Seelen in tödliche Heilsgewissheit zu locken, allein Kraft erworbener Ablässe und nichtiger Versprechungen? Anstatt dass das die Sache zur Ruhe legte, wurde es noch schlimmer. 1517 verlas Luther seine Gemeinde und er ging an sein Kirchentor am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen schlug er an die Tür fest. Jetzt interessant, diese Thesen waren nicht mit Bezug auf Irrlehren in der katholischen Kirche. Sie gingen rein nur um das Ablasssystem. 95 Thesen über das Ablasssystem und warum es nicht biblisch war. Und das ist das berühmte Bild und das ist der Anfang der Reformation. Heute noch, wenn man zu dieser Kirche geht, um den Ablass. Aber die Geschichte wird noch interessanter. Der Kurfürst, der erst gar nichts mit diesem System zu tun haben wollte und auch Tetzel nicht erlaubte, in seinem Bezirk diese Ablässe zu verkaufen, war Johann Friedrich, und sie nannten ihn den Großmütigen. Er hatte ein großes Herz und er war sehr geistlich. Und er meinte es ernst mit seinem Glauben. Und er betete oft und er fragte den Herrn, um ihm zu helfen, damit er sein Volk leiten kann in Ehrfurcht vor Gott. Also er war ein guter Mann. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass am Abend vor dem Martin Luther diese Thesen an die Kirchentür festnagelte, der Kurfürst einen Traum hatte. Habt ihr das gewusst? Das ist eine interessante Geschichte. Er hatte einen Traum und dieser Traum hat eigentlich eine Riesenrolle in der Reformation gespielt. Denn er wurde Schutz für Martin Luther wegen diesem Traum. Der Traum ist sehr interessant. Er steht natürlich auch im Denkmal von Worms. Da ist er. Und ich lese euch mal den Traum vor. Er erzählte ihm am nächsten Morgen seinem Freund. Derselben Nacht, als Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirchentür genagelt hatte, hatte der Kurfürst Friedrich von Sachsen einen bemerkenswerten Traum. Dreimal hatte er den Traum. Jetzt, wenn wir die Bibel ein bisschen durchlesen, dann sehen wir, dass das öfter in der Bibel passierte. Auch als Gott Menschen rufte, Samuel, Samuel, Samuel. Und dann wieder Samuel, Samuel. Und dann wieder Samuel, Samuel. Und endgültig hat er es kapiert. Gott redet mit ihm. Naja, dreimal hatte er den Traum und dann morgen erzählte er den Traum an Herzog Johann und das war der Traum. Ich muss dir einen Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte. Denn er hat sich dreimal wiederholt. Jedes Mal unter anderen Umständen. Wer hatte noch Träume unter anderen Umständen? Könnt ihr euch entsinnen in der Bibel? Ganz wichtige Träume. Daniel und Josef. Ja, sie hatten Träume unter anderen Umständen. Ich betete um Führung für mich, meine Räte und mein Volk der Wahrheit entsprechend. Ich schlief wieder ein und träumte dann, dass der allmächtige Gott ihm einen Mönch sandte. Alle Heiligen begleiteten ihn auf Gottes Befehl, um vor mir Zeugnis abzulegen und zu erklären, er sei nicht gekommen, irgendwelche Anschläge zu schmieden. Sie baten mich um die Güte und Gnade, ihm zu gestatten, etwas an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg zu schreiben, was ich ihm durch meinen Kanzler gewährte. Darauf ging der Mönch zur Kirche und begann, mit so großen Buchstaben zu schreiben, dass ich die Schrift noch in Schweinitz lesen konnte. Sein Stift war so groß, dass sein Ende bis nach Rom reichte, wo er die Ohren eines Löwens durchstach. Das ist interessant, der Löwe ist Symbol von Babylon, der dort hockte. Und die dreifache Krone auf dem Haupt des Papstes zum Wackeln brachte. Alle Kardinäle und Prinzen liefen rasch hin, um zu verhindern, dass sie herunterfiel. Dann träumte ich, dass alle Prinzen des Reiches, darunter auch wir, nach Rom eilten und uns einer nach dem anderen bemühten, den Stift zu zerbrechen. Aber je mehr wir es versuchten, desto fester wurde er. Es wäre als aus Eisen gemacht. Schließlich ließen wir ab. Plötzlich hörte ich ein lautes Geräusch und eine große Zahl weiterer Stifte waren aus dem Stift des Mönchen gesprungen. Ich erwachte zum dritten Mal, es war taghell. So verging der Morgen des 31. Oktober 1517 im königlichen Schulhaus zu Schweinitz. Das steht in Wiley's History of Protestantism. Ein interessanter Traum, ne? Was hat dieser Stift wohl geschrieben, der die dreifache Krone zum Wackeln brach? Waren es nur die 95 Thesen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es war das Wort Gottes. Die Bibel hat er wieder übersetzt und dieses Wort Gottes brachte die Krone zum Wackeln. Und aus diesem Stift sind viele entstanden. Und da haben wir die großen Übersetzer, so wie Tyndale zum Beispiel und alle die anderen Reformatoren, die auch anfingen und Calvin und was weiß ich, wie sie alle hießen. Und die Krone kam zum Wackeln. Und all die Fürsten sind wirklich gerannt und haben versucht, die Reformation rückgängig zu machen. Tetzel war wütend nach den Thesen und er entzündete ein Feuer und er verbrannte die Thesen. Und er schrieb eine Gegenthese. Naja, hier ist die Geschichte, ich gehe nicht alles lesen. Die Gegenthese, die Studenten von Martin Luther, die waren begeistert von ihrem Professor, die nahmen die Gegenthese und was haben sie damit gemacht? Sie haben sie auch verbrannt. Und so brannten die Feuerchen hier in Europa. Endlich kam Silvester Mazzolini, ein Papstvertrauter, um Tetzel zu helfen und seinen Einfluss dazu zu geben. Und er sagte, wer sich nicht auf die Lehre der römischen Kirche und des römischen Pontiffs verlässt, als die unfehlbare Regel des Glaubens, von der selbst die Heilige Schrift ihre Stärke und ihre Autorität empfängt, ist ein Ketzer. Jetzt wird es schlimmer, jetzt kommt das Wort Gottes auch rein. Der Vorwurf der Ketzerei von Tetzel und Mazzolini, der wurde noch von einem dritten Dominikaner, Jakob von Hochstraten aus Köln, aufgegriffen. Dann kam auch noch Johann Eck, Professor für scholastische Theologie. Und dann ging es rum, denn er sagte, das ist die böhmische Gift, das böhmische Gift, was du verbreitest. Und worauf weist das hin? Auf Johann Hus. Also jetzt war es Ketzerei. Jetzt ging es rum. Martin Luther hatte nie gedacht, dass das passieren würde. Naja, mit der Veröffentlichung seiner Resolutiones antwortete Luther im Mai 1518 seinen Kritikern. Und er widmet dieses Werk dem Papst persönlich. Sagt, hier Papst, schau doch mal, ist das jetzt logisch oder nicht? Hier ist die Bibel und ihr macht so ein Zeug. Aber was ist hier im Spiel? Geld. Viel Geld. Und wer sitzt zusammen in dieser Dreieinheit für das Geld? Die Kirche, der Staat und die Banken. Sehr interessant. Also, er wurde nach Rom eingeladen. Binnen 60 Tagen musst du hier sein. Ist ja weit zu gehen, ne? Und dann endgültig haben sie gesehen, okay, das geht nicht. Also wir sagen mal lieber, geht nach Augsburg. Und dann, auch in Augsburg, auch inmitten seiner Feinde herrscht Jesus Christus, sagt Martin Luther. Christus soll leben, Martinus und jeder Sünder sterben, wie geschrieben steht, gelobt aber sei der Herr meines Heils. Dieser Mann hatte Mut, der Mann hatte Mut. Protestantin schreibt, Augsburg war zum Ort des Prozesses bestimmt worden und der Reformator machte sich zu Fuß auf den Weg dahin. Man machte sich ernste Sorgen um ihn. Ihm war offen gedroht worden. Und die Geschichte, wie sie so weitergeht, erzählt, dass sie ihn ermorden wollten auf dem Weg dahin, aber der Mönch ist dahin gegangen. Dann hatte man ihm auch gesagt, dass er ganz sicher ist, er ist geschützt vom Kaiser, er kann gehen, es wird ihm nichts passieren. Aber das war natürlich eine Lüge, denn sie hatten schon seinen Haftbefehl in der Hand. Seine Reden waren, ich bin wie Jeremia ein Mann des Haders und Zankes, doch je mehr sie drohen, desto größer machen sie meine Freude. Meine Ehre und meinen guten Namen haben sie schon in Stücke gerissen, alles was mir noch bleibt, ist mein armseliger Leib. Sollen sie ihn haben, dann werden sie mein Leben um wenige Stunden verkürzen, aber meine Seele, die sollen sie nicht haben. Wer sich entschließt, das Wort Christi in die Welt zu tragen, muss den Tod zu jeder Stunde erwarten. Da geht er. Ja. Gut, es ging um Ablass. Wie steht's denn heute? bekommen einen Sprung in die Zukunft. Donnerstag, 6.12.2007. Das ist knapp über ein Jahr her. Papst Benedikt hält Ablässe für sehr wichtig, sagt BBC News. Zum 150-jährigen Jubiläum der vermeintlichen Erscheinung der Jungfrau Maria in Lourdes gewährt Papst Benedikt der 16. einen Sonderablass. Das ist der größte Ablass in der Geschichte der katholischen Kirche. Die Folge. Gut, wie ging die Geschichte weiter? Einmal habe Luther geleugnet, als er da kam, hat der Kardinal Cajetan zu ihm gesagt, du hast Fehler in deinem Schreiben. Und was sind diese Fehler? Martin Luther, du hast geleugnet, dass das Sakrament ohne den Glauben des Menschen irgendeine Wirkung haben. Zum anderen hatte er geleugnet, dass die Verdienste Christi einen Teil des Schatzes bildeten, aus dem der Papst den Glauben Ablass gewährte. Gut, das ist sehr wichtig. Martin Luther hat noch geglaubt in Sakramente. Ein Sakrament ist etwas, was ich physisch tue, damit ich Heil empfange. Also ein Sakrament enthält einen Heilskomponent. Protestanten heute glauben nicht mehr an einen Heilskomponent. Sie glauben wie Martin Luther, dass wenn da kein Glaube damit zusammenhängt, dann ist es nutzlos. Ich kann wohl zum Abendmahl gehen, aber wenn ich nicht dran glaube, was nützt er mir? Überhaupt gar nichts. Aber im Katholizismus ist die Tat schon mit Heil verbunden. Also Martin Luther hatte das geleugnet und das war eines seiner Ketzerfehler. Und das andere ist noch interessanter. Er hatte gesagt, dass der Papst kann nicht die Verdienste Christi als seinen Schatz gebrauchen, in den er Ablass gewährte. Jetzt, was ist das für eine Lehre? Die katholische Kirche lehrt, dass der Papst die Macht hat, um überflüssige Gunst von einer Person wegzunehmen und es einer anderen zu geben. Jetzt wisst ihr, was das heißt. Hier in diesem Fall, wie viel Gunst hat Christi? Ungeheuer viel. Und wie viele Leute haben zu wenig Gunst, um in den Himmel zu kommen? Sehr viele. Also hat der Papst die Macht, um diese Gunst zu nehmen und auszuteilen an diejenigen, die es nötig haben. Aber er kann noch mehr machen. Die Heiligen. Die Heiligen haben auch mehr getan, als was notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Also sie haben zu viel getan, um in den Himmel zu kommen. Und dieses Extra, kann der Papst nehmen und auch austeilen. Er hat also einen Eimer Gunst, aus dem er schöpfen kann und austeilen kann an diejenigen, die zu wenig haben. Das ist eine schreckliche Lehre und sie ist nicht biblisch, aber Martin Luther hat sich darüber aufgeregt und das wurde ihm angehängt als Ketzerschreiben. Interessant. Der Kardinal hat gesagt, der Papst steht über der Schrift und über den Konzilen. Nebenbei, hat sich was geändert in der heutigen Zeit oder ist es noch immer so? Noch immer genau das Gleiche? 4 Tage später. Martin Luther flieht nach Augsburg, aus Augsburg, auf einem Pferd, das ein Freund ihm besorgt hatte, und er geht zurück zu seinem Wittenburg. Sie wollten ihn verhaften, aber er flieht. Dann kommt er zurück und er schreibt diesen interessanten Bericht an den Papst. Er schreibt, ich berufe mich vom allerheiligsten Vater, dem Papst, schlecht unterrichtet, und appelliere an den allerheiligsten Vater, Papst Leo, der durch Gottes Gnade besser unterrichtet werden müsste. Ganz süß geschrieben. Also Papst, du bist schlecht unterrichtet und ich bitte dich, besser unterrichtet zu sein, damit du endlich mal hier eingreifst. Denn das ist ein Zinnober, der hier los ist. Und da erfuhr er auch, dass dieser Legat Cajetan schon im Besitz des Verhaftbriefs war. Er war bevollmächtigt. Also wiederum genauso wie bei Hus. Sie versprechen, dir wird nichts passieren und trotzdem haben sie was anderes vor danach. Die Geschichte geht weiter. Am 9. November kommt ein neues Dekret zum Thema Ablasse. Und die Lehre soll vor allem geglaubt und gepredigt werden, dass der Wert des Ablasses entspricht der Vergebung. Also je mehr man bezahlt, je mehr Vergebung hat man. Wenn man viele Sünden hat, muss man also was? Viel zahlen. Wenn man wenig Sünden hat, muss man weniger zahlen. Ist das biblisch, ja oder nein? Nein. Und Martin Luther schreibt, die Überzeugung wächst täglich in mir, dass der Papst der Antichrist ist. So fing die Reformation an. Martin Luther wollte nur eingreifen in diese Unehrlichkeit. Er hat nicht beabsichtigt, die ganze Kirche zu scheitern. Am 15. Juni 1520 erschien eine Papstbulle, die 41 von Luthers Schriften entnommenen Aussagen als skandalös, heretisch, schändlich verdammte. Martin Luther greift zur Feder. Dieser Stift, der bis nach Rom reichte. Und er schreibt das berühmte von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Das berühmte Schreiben. Nicht nur erneut die Vorherrschaft des Papsttums, sondern er kühnte sich auch gegen die römische Lehre von den Sakramenten. Jetzt greift er die Sakramente an. Jetzt geht es nicht nur um Ablass. Jetzt geht es um katholische Lehre im Vergleich zur Bibel. Und so wächst es. Er sagt, ohne Glauben an Gottes Verheißung, das Sakrament tot ist. Es ist ein Schrein ohne Juwel, eine Scheide ohne Schwert. Taucht nichts. Wenn du nicht glaubst, taucht nichts, was du machst. Also 31. Oktober 1517 fängt das alles an. 10. Dezember 1520, das ist knapp 3 Jahre, da wirft er die päpstliche Bulle ins Feuer. Das ist eine Tat. Denn wenn du die päpstliche Bulle ins Feuer wirfst, dann hast du dich abgeschnitten. Hier ist die Reformation Tatsache. Binnen 3 Jahren. Und er sagte, er wird nicht widerrufen. 3. Januar 1524, die zweite Bulle. Er wird gedroht mit Exkommunikation. Und er wird nach Worms gebeten, wo der Kaiser selbst gegenwärtig sein würde. Martin Luther sagt, ich bin gerufen, war Luthers Antwort an seine Freunde. Es ist angeordnet und erlassen, fuhr er fort, dass ich in dieser Stadt erscheine. Ich werde weder widerrufen noch fliehen. Ich werde nach Worms gehen, alle Toren der Hölle und dem Finsternis der Macht der Luft zum Trotz. Das ist ein mutiger Kerl. Martin Luther hatte Mut. Naja, wir waren bei Worms und ich wollte dieses Denkmal abnehmen, fotografieren, aber es war leider bedeckt. Es ging nicht immer leicht und man kann viele Dinge sagen über Martin Luther, wo er hier und da mal den Mut verloren hat. Aber dieser Mann, der steht in der Geschichte geschrieben. Im Exil auf der Wartburg beginnt Luther mit der Übersetzung des Neuen Testamentes. Und endgültig kommt es raus, 444 Seiten stark, 3000 Exemplare werden gedruckt, 21 Illustrationen über die Offenbarung des Johannes. Ist das nicht interessant? Prophezeiung, das Wort Gottes, es wird wieder wach. Und dann schreibt er in 1520, schreibt er, dass er die päpstliche Bulle verbrannt hat. Nicht nur das, er hat das kanonitische Recht hat er verbrannt, die päpstliche Bulle, Summa Angelica, von Eck und so weiter. Das hat er alles verbrannt. Und er hat gesagt, ich werde euch zeigen, dass es ganz einfach ist, Dinge zu verbrennen, die man nicht widerlegen kann, so wie ihr mein Zeug verbrennt, weil ihr es nicht widerlegen könnt. Ich kann auch was verbrennen. Und er hat auch was verbrannt. Und er sagt, ich kann und will nichts widerrufen, Gott helfe mir. Amen. Ich mag dieses Zitat. Er sagt, die Zeit des Schweigens ist vergangen und die Zeit zu reden ist gekommen. Ich glaube, dass die Zeit des Schweigens ist vorbei. Die Zeit zu reden ist gekommen. Aber dann sagt er auch noch was anderes Interessantes. Er sagt, man lasse die Geister aufeinander platzen, aber die Faust haltet stille. Dies ist ein geistlicher Kampf und er muss mit geistlichen Waffen gekämpft werden, genauso heute wie zur Reformationszeit. Und dieser geistliche Kampf ist jetzt schlimmer als je zuvor. Also 1518 verlangte der Inquisitor Silvester Massolini vollständige Unterordnung des Papstes. 1533 verhandelten der Kaiser und der Papst über ein Konzil, das den Glaubensstreit beenden sollte. Das ist eine kurze Zeit. Das ist fast wie die Geschichte Israels, als sie aus babylonischer Gefangenschaft herauskamen. Genauso schnell haben sie staatliche und religiöse Freiheit erlangt. Hier ist ein Antitypus von was in Israel geschah. Faszinierende Geschichte. 1544 widerlegte er päpstliche Ansprüche in polemischer Weise. Genauso ein kurzer Zeitablauf wie damals. Luther schreibt in einer Antwort an den Papst: Rom hat sich selbst von der universalen Kirche abgeschnitten. Wenn ihr euch nicht reformiert, werden ich und alle, die Christus anbeten, euren Sitz als von Satan persönlich besetzt und beknechtet betrachten. Als den verfluchten Sitz des Antichristen, dem wir nicht beugen, noch uns ihm eingliedern werden, sondern denselben verabscheuen und hassen. Ziemlich direkt, ne? Ziemlich direkt. So, Martin Luther ist verantwortlich für die endgültige Reformation. Da waren viele Reformatoren, aber er ist ganz bestimmt der Größte. Er hatte seine Probleme mit Calvin und dieses Bild zeigt es so schön. Hier ist eines der Aussagen über Martin Luther. Gottes Wort und Luthers Schrift ist des Papst und Calvini Gift. Hier ist Martin Luther und da ist Calvin. Beide ziehen sie die Ohren des Papstes. Seht ihr das? Aber Martin Luthers andere Hand zieht auch den Bart von Calvin. Also die Protestanten waren nicht immer auf der gleichen Linie, wenn es kam zu bestimmten theologischen Fragen. Und ich muss sagen, Calvin hatte ein paar sehr interessante Sachen, aber er hatte auch ein paar Sachen, mit denen ich auch vielleicht seinen Bart ein bisschen zupfen möchte. So wie zum Beispiel, wir lassen mal die Theologie. Und ganz interessant, Johann Wilhelm Reifenstein, das war ein Hausfreund von Martin Luther, er schreibt das Folgende, als ob er Martin Luther ist, schreibt er nach Martin Luthers Tod. Lebend war ich deine Plage, sterbend bin ich dein Tod, Papst. Im Jahre 1546, als er sein 63. Jahr hinter sich ließ und das 64. Jahr antrat, starb er. Und mag er auch tot sein, dennoch lebt er. Sterbend bin ich dein Tod, Papst. Ist das geschichtlich korrekt, ja oder nein? Ich glaube, der Papst ist mehr lebendig heute als je in der Geschichte. Aber vielleicht eskatologisch hat er doch recht. Wir werden sehen. Also in 1500 gab es nicht eine freie Nation in Europa, schreibt Grattan Guinness. Gab nicht eine freie Nation. Alle waren der tyrannischen Herrschaft Roms unterworfen. Ich liebe diese Geschichtsschreiber. Grattan Guinness schreibt, da muss man ein Wörterbuch haben. überhaupt zu verstehen, was der Mann schreibt. Eine Wucht, das ist auch sehr gut übersetzt hier. Ich möchte, dass ihr euch mal da reinlebt. Was dieser Mann jetzt sagt, ist unglaublich. Er sagt, nun sind halb Europa und Amerika frei von diesem unerträglichen Joch. Die Bildung lebte auf, die Druckkunst wurde entdeckt. Seither ist das Wort Gottes vermehrt übersetzt und erläutert worden wie nie zuvor. Vollmächtige Ausleser sind aufgestanden, Männer wie Mead, Isaac Newton, Eliot, die protestantische Reformation rief eine gewaltige päpstliche Reaktion hervor. Und jetzt schreibt er sehr interessant. Das Schiff der protestantischen Kirche war kaum los und auf der Fahrt in die tiefen Wasser, als schon ein mächtiges Unwetter losbrach. Die Auferstehung der erschlagenen Zeugen Christi in der Person der Reformation wurde mit einer Auferstehung aller Mächte des Abgrunds erwidert. Die Erweckung von Seelen brachte Krieg, 30-jährigen Krieg. Kirchlich, staatlich ein Krieg der Anathmas, ein Vernichtungskrieg. Seht euch vor, ihr braven Reformatoren. Ihr könnt siegen, aber nur durch Streit und Pein und Ströme von Blut. Dieser Mann schreibt vor 120 Jahren, fasst er es zusammen. Und dann sagt er, steh auf, Luther, schrei auf wegen der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, verbrenne die päpstliche Bulle, errege Deutschland, aber du wirst dein Gegenüber haben. Satan wird seinen Loyola, wer war das? Stifter der Jesuiten, aufstellen und Loyola seine Jesuiten raffiniert, gebildet, unschuldig in Gewand und Namen, wechselnd in Gestalt, endlos in Tarnung, unzählbar Wissenschaftler, Lehrer, Theologen, Beichtväter der Fürsten, politische Rhetoriker, Kasuisten, scharfe, skrupellose und zweischneidige Instrumente, für jeden Bereich und jedes Unternehmen geeignet. Männer, und sie werden gegen die Kirche der Reformation ausschwärmen und jeder Weise in der Weisheit und stark in der Stärke, die nicht von oben sind, sondern von unten. Toll geschrieben, ne? Ist es geschichtlich wahr? Absolut. Er schreibt weiter, komm hervor, du schöne Blüte Frankreich. Eifert ihr braven Hugenotten für die Freiheit eures Landes und den Glauben des Evangeliums? Doch Paris wird von Blut triefen. Ihr werdet haufenweise wie Müll in den Straßen liegen. Eure Leiber werden die Ströme verstopfen. Sie werden in den Flüssen verwesen. Sie werden in Ketten hängen. Sie werden in Massengräbern geschaufelt oder auf Misthaufen verbrannt werden. Rom wird seine Freudensglocken läuten, seine Tedeums singen und seine Kathedralen und Palästen Beifall rufen, weil das Massaker der Bartholomäusnacht das Werk der Reformation in Frankreich eine Zeit lang zu Fall gebracht hat. Toll! Wo sind sie hingeflohen, die Hugenotten? Nach Afrika und nach Deutschland und nach Australien und nach Amerika. Und wo trieft ihr Blut noch heute? Schaut mal an, was in Afrika passiert. Es ist unglaublich. Er schreibt weiter, steht auf, ihr Holländer. Steht auf, Willem der Schweiger. Steht auf, ihr Männer von Haarlem und Rotterdam, von Amsterdam und Leiden, ihr braven Bürger und aufrichtigen Theologen. Ihr wagt es, für zivile Freiheit und heilige Wahrheit zu streiten? Euer Land wird stöhnen unter dem Tritt von Alvas Truppen. Eure Festungen werden fallen, eure Bürger von spanischen Schwerten durchbohrt werden, euer Besitz geplündert, eure Frauen und Tochter entehrt und widerlich ermordet, eure Kinder von Pferdehufen zertrampelt und wie Straßendreck niedergetreten. Wo ist Holland heute? Klitzekleines, winziges Land. Was war damals Holland? Das ganze nördliche Frankreich war Teil von Holland. Das ganze Belgien war Holland. Sie sind reingekommen, sie haben alle ermordet, durchbohrt, abgeschnitten. Heute sind das alles katholische Länder mit einem kleinen Stückchen, was noch Protestant ist. Diese Kriege, puh, sehr interessant. Und was schreibt er über England? Zerreiß deine Ketten, o England, Rom wird Mittel finden, sie neu zu schmieden. Du wirst deine Maria, die Blutige, haben, Bloody Mary, die Kaiserin, Königin. Und deine Feuer von Smithfield, protestantische Bischöfe werden dafür brennen, gegen deine mehrgürtete Insel wird Spanien seine stolze Armada senden, eine Flotte von 130 großen Kriegsschiffen wird das Meer überqueren, 12 von ihnen nach den 12 Aposteln benannt. Sie werden beladen mit Seeleuten, Soldaten sein, Schwertern und Gewehren, Priestern und Jesuiten. Der Papst wird die Banner segnen. Wehe dir, o England, wenn der Himmel dir nicht hilft, wenn seine Winde dich im Stich lassen. Was sagt die Geschichte? Der Wind kam und die Schiffe wurden zerschmettert an den Felsen von Schottland. Und die Bibel wurde gerettet und durch dieses Land wurde die Bibel verbreitet in der ganzen Welt. Und heute, ja, komm, wir gehen mal zur heutigen Zeit und wir sehen, wo wir stehen. So, wir haben die Reformation gesehen, die Gründe, wie sie entstand, die Gegenreformation und wo sind wir heute? Rede seiner Heiligkeit Benedikt der VI. Vor den Delegaten der ökumenischen Patriarchs von Konstantinopel. Es ist unser aller Wunsch, das Werk mit ausdauerndem Gebet zu begleiten, möge der Herr die katholischen und orthodoxen Mitglieder erleuchten, damit sie auf Grundlage der Heiligen Schrift und der Tradition der Kirche Lösungen vorschlagen, wie sie wieder gemeinsam zusammenkommen können. Immer noch Tradition und Schrift zusammen bei der katholischen Kirche? Ja, was hat die Reformation gesagt? Die Bibel und die Bibel allein. Wir wollen ökumenisch zusammenarbeiten. Hört euch diese Ansprache an. Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt XVI. An die Pfadväter und Brüder der Gesellschaft Jesu. Wann war das? 2006. Direkt vom Vatikan ist diese Quelle. Hier ist seine Ansprache an die Jesuiten. Euer Besuch heute gibt mir die Gelegenheit, dem Herrn mit euch dafür zu danken, dass er eure Gesellschaft mit Männern von außergewöhnlicher Heiligkeit und ungewöhnlichem apostolischem Eifer beschenkt hat. Wie der heilige Ignatius von Loyola, der heilige Franz Xaver und der selige Peter Faber. Was waren denn diese Leute? Sind das nicht diejenigen, die die Inquisition eingestellt haben? Franz Xaver, hat er nicht die Inquisition in Gaia eingestellt? So dahin kam und sah, dass Inder, die mit dem westlichen Christentum nichts zu tun hatten, hier Christus anbeteten und den Sabbat hielten? Er hat gesagt, was ist denn das? Hier ist ja eine ganze Nation von Christen, die den Sabbat halten. Inquisition her, komm, wir vernichten sie, und das Blut floss. Das sind die Heiligen. Die heiligen Männer, sagt der Papst. Für euch sind sie die Väter und Gründer. Es ist daher angebracht, dass ihr zu diesem 100-jährigen Jubiläum mit Dankbarkeit ihrer gedenkt und zu ihnen aufschaut als erleuchteten und verlässlichen Führern auf eurer geistlichen Reise und in euren apostolischen Aktivitäten. Nichts hat sich geändert. So hinterließ er seinen Nachfolgern ein kostbares geistliches Erbe, das nicht verloren oder vergessen werden darf. Das ist Papst Benedikt, der jetzige Papst. Gerade weil, das ist Ignatius Loyola, er ein Mann Gottes war, war der heilige Ignatius ein treuer Diener der Kirche, in der er die Braut des Herrn und die Christenmutter sah und verehrte. Und das besondere Gehorsamsgelübde dem Papst gegenüber, das er selbst als unser erstes und wichtigstes Fundament bezeichnete. Also das wichtigste Fundament für den Christen ist Gehorsam dem Papst gegenüber. Die Bibel sagt, es gibt kein Fundament außer wem? Jesus Christus. Hat sich irgendwas geändert seit der Reformation in der katholischen Kirche? Ja oder nein? Es hat sich nichts geändert. Jetzt möchte ich manchmal was vorlesen und möchte fragen, ob das alte Theologie ist. Es kommt aus dem New Yorker Katechismus der katholischen Kirche und er liest folgenderweise. Der Papst nimmt auf Erden die Stelle Jesu Christi ein. Durch göttliches Recht hat der Papst höchste und volle Macht in Sittenfragen über jeden einzelnen Pastor und seine Herde. Er ist der wahre Stellvertreter, das Haupt der gesamten Kirche, der Vater und Lehrer aller Christen. Er ist der unfehlbare Regent, der Pionier der Dogmen, der Autor und Richter der Konzilien, der Weltherrscher der Wahrheit, der Gebieter der Welt, der oberste Richter von Himmel und Erde, aller Richter von keinem gerichtet, Gott selbst auf Erden. Wie hört sich denn das an? Wenn ein Protestant sowas liest, was würde er behaupten? Was müsste er behaupten?
Nur zeitlich, aber nicht ewig.
Danke, gut genug. Komm, wir gehen mal zur heutigen Zeit. Da ist Papst Benedikt. Und hier Papst Benedikt VI. Nimmt während der Messe am 1. Januar dem Fest Marias der Mutter Gottes im Vatikanischen Petersdom die Gabensammlung der all die weisen verkleideten Kinder entgegen. Gut, es ist ein Schauspiel. Und die drei Weisen als Kinder verkleidet bringen ihm die Gaben. Also wen vertritt er, wenn er die Gaben annimmt? Jesus Christus. Gut, werdet ihr sagen, aber das ist ja nur ein Schauspiel. Herr Papst, können Sie mir bitte helfen? Können Sie es etwas deutlicher sagen, bitte, damit die reformierte Welt endlich mal weiß, wo wir heutzutage stehen und was mit der Reformation passiert ist? Können Sie es mir deutlicher sagen? Hilf mir bitte. Die Welt aus Sicht des Papstes sendet katholische Quelle. Benedikt betont päpstliches Primat des ersten Jahrhunderts. Schon im ersten Jahrhundert hatten die Päpste die Kirchenführung inne, sagte Benedikt. Diese erklärte der Heilige Vater am Mittwoch bei seiner Generalaudienz. Der Papst Clemens von Rom widmete den dritten Nachfolger Petrus. Der Brief des Heiligen Clemens erläuterte den Unterschied zwischen Hierarchie und Laien. Ganz wichtig. Also hier ist die Kirche und da ist der Rest. Nicht biblisch. Sie mussten sogar ein Komma aus den Bibelübersetzungen rausholen, damit sie die Laien unter die obrigen Kirchenführer setzen konnten. Der klare Unterschied zwischen Laien und Hierarchie bedeutet keineswegs eine Gegnerschaft, sondern einfach die organische Verbindung eines Körpers, eines Organismus mit verschiedenen Funktionen, so Benedikt. Tatsächlich ist die Kirche kein Ort für Durcheinander und Anarchie, wo man jederzeit tun kann, was man will. In diesem aufgegliederten Organismus tut jeder Dienst nach dem empfangenen Berufenen. Und so sagt er, Benedikt fährt fort, diese Gesetzmäßigkeit kommt letzten Endes von Gott selbst. Der Vater sandte Jesus Christus, der wiederum die Apostel sandte. Diese sandten die ersten Führer der Gemeinden aus und bestimmten, dass sie würdige Nachfolger haben sollten. Also was bezeichnet er sich? Ein würdiger Nachfolger? Hin weiter. Die Kirche ist vor allem eine Gabe Gottes und nicht unser eigenes Geschöpf, stellte der Papst fest. Und darum garantiert diese sakramentale Ordnung nicht nur für allgemeine Ordnung, sondern auch den Vorrang der Gottesgabe, die wir alle brauchen. Meine Güte, danke. Was hat er denn jetzt gesagt? Er hat gesagt, Die Tatsache, dass er das Oberhaupt der Kirche ist, ist ein Sakrament. Das heißt, wenn wir es akzeptieren, dann führt es zum was? Zum Heil. Ohne Papst kein Heil, sagt Benedikt. Was hat Martin Luther gesagt? Ohne Christus kein Heil. Rede seiner Heiligkeit Benedikt VI. Vor Mitgliedern der Episkopalen Konferenz aus Portugal. Was sagt er denn da? Da ist das Zitat 2007, alles in den letzten beiden Jahren. Er schreibt, es ist mir eine große Freude, er fängt jede Besprechung so an. It gives me great joy, es gibt mir große Freude, Sie heute im Haus von Petrus zu empfangen, die Sie durch Gottes Gnade solide Pfeiler jener Brücke sind, die zu sein und zu schaffen Sie berufen sind zwischen der Menschheit und ihrer höchsten Bestimmung, der allerheiligsten Trinität. Also, päpstliche Lehre heute, Ecclesia ist die Brücke zwischen Gott und dem Menschen. Kein Zugang zu Gott, außer durch die kirchliche. Nur durch Papsttum bekommen wir diese Macht. Können wir noch deutlicher sein? Vatican.va. Welche Webpage ist das? Welche Homepage? Vatikanische Homepage. Jetzt hört mal an, was der Papst sagt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ein konkretes Zeichen dieser Fleischwerdung ist die Ausgießung von Christi Leben, das von mir in das Leben anderer fließt. Denn ich kann Christus nicht einfach für mich behalten, nur in Einheit mit aller jenen, die sein geworden sind oder werden, kann ich zu ihm gehören. Sie werden ein Leib, völlig verbunden, als ein einziges Wesen, Ecclesia Deus Caritas. Dieser Leib Christi, der die Menschen aller Zeiten und Länder umfasst, ist die Kirche. Also was sagt Benedikt wortwörtlich? Er sagt, ich bin ein Sakrament. Ihr habt mich nötig zum Heil. Und die Ausgießung von Christi Leben kommt durch mich zu euch. Hat sich irgendwas geändert von dem Zitat, das wir vorher gelesen haben aus dem alten Katechismus? Ja oder nein? Ist die Zeit zum Schweigen vorbei? Ist es Zeit zum Reden? Ich denke ja. Vatikangipfel, kein Zurück auf ökumenischer Reise. Wir gehen voran. Kein Zurück, sagt der Pontiff. Der Papst repräsentierte über 1 Milliarde Katholiken. Der Ökumenische Rat mit Sitz in Genf besteht aus 347 Protestanten. Es gibt kein Zurück, obwohl der Papst gesagt hat, die anderen Kirchen sind nicht volle Glaubensgemeinschaften. Und dieser Weg ist unumkehrbar. Wir brauchen diese Reise zur sichtbaren Einheit. Es wird kommen. Hier ist die Ansprache seiner Heiligkeit Benedikt vor den Mitgliedern der gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen Weltkirchenrat und katholische Kirche. Er sagt genau das Gleiche. Liebe Freunde, ich freue mich, Sie Mitglieder der Gemeinschaftsarbeitsgruppe zwischen dem Weltkirchenrat und der katholischen Kirche willkommen zu heißen. Das ist, was hier passiert. Alle kommen so zurück. Die Anglikaner, die Lutheraner, die Methodisten, der Weltkirchenrat, alle die Protestanten, und er sagt klipp und klar, nur durch mich. Ihr akzeptiert mich oder es ist vorbei. Die gemeinsame Arbeitsgruppe, die 1965 begann, hat sich eifrig dafür eingesetzt, den Dialog des Lebens, den mein Vorgänger Papst Johannes Paulus den Dialog der Nächstenliebe nannte. Aber er nennt ihn den Dialog des Lebens. Wollt ihr leben? Was müsst ihr akzeptieren? Den Papst als Oberhaupt der Kirchen. Kardinal Kaspar lobt den ökumenischen Einsatz des Papstes. Dieser Papst ist fantastisch. Er setzt alles schriftlich fest. Alles, wofür die Reformation stand, umschreibt dieser Papst und macht es offiziell zunichte, sodass jeder Protestant ganz offen wählen kann. Entweder ich bin Protestant oder ich bin beim Tier. Eins von beiden schreiben. Hört mal, was schreibt Grattan Guinness in Romanism and the Reformation. Er schreibt: Hatte das Heidentum seine Tempel und Altäre? Seine Bilder und seine Figuren? Rom auch? Hatte das Heidentum sein Weihwasser und sein Weihrauch? Rom auch? Hatte das Heidentum sein tonsonierte Priester, seinen Pontifex Maximus? Rom auch? Hatte das Heidentum Anspruch auf priesterliche Unfehlbarkeit? Rom auch? Hatte das Heidentum seine Verehrung sichtbarer Darstellung der Gottheit, die in Prunk und Pomp auf den Schultern getragen wurden? Rom auch? Hatte das Heidentum seinen Priester-College? Auch Rom hat seinen Kardinal-College. Hatte er seine religiösen Orden? Rom auch? Hatte das Heidentum seine stattlichen Roben? Seine Anbetung der Himmelskönigin, seine ländlichen Schreine und Prozessionen, Rom auch? Hatte das Heidentum seine vorgeblichen Wunder, seine blutenden Figuren, Rom auch? Hatte das Heidentum Heiligsprechungen, Rom hat sie auch? Macht der jetzige Papst das auch, ja oder nein? Natürlich. Hatte er seine Kultkalender und zahlreichen Feste, Rom hat sie auch? Hatte das Heidentum erzwungene Ehelosigkeit? Rom hat es auch. Hat das Heidentum grausam verfolgt? Rom tut es auch. Und dann schreibt er: Man muss vor diesem Übel warnen, das unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit heute erneut die Welt durchdringt. Das schreibt er vor 120 Jahren. Und mitten in den Kirchen der Reformation wirksam ist. Wo immer du einen Priester anstelle eines Predigers siehst, einen Altar anstelle eines Abendmahlstisches, Wachskerzen anstelle des Sonnenscheins göttlicher Wahrheit, Zeremonien anstelle gesunder Lehre, Sakramente anstelle erlösender Gnade. Der Papst selber ist ein Sakrament, sagt er. Intonierte Liturgie anstelle geistlicher Gottesdienste, prächtige Ornate anstelle des wahren Evangeliums, Tradition und die Kirche anstelle von es steht geschrieben, Bekreuzigungen anstelle Christus, da lebt Rom, egal welchen Namen man sie gibt. Sei wachsam, wie anziehend Architektur, Weihrauch, Musik, feierliche Zeremonien auch sein mögen. Wenn ihr in eine Gemeinde kommt und alles ist so wunderschön und der Prediger trägt einen Kittel, der beschmückt ist mit Gold und Rot und was weiß ich alles, dann heißt es, sein Evangelium ist bankrott. Die Bibel sagt, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach. Und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit der Hurerei. Hier ist der Kardinal, der des Papstes Sitz nahm in Deutschland, Papst Benediktus, Reinhard Marx. Da haben wir so schön die Farben Scharlach und Purpur. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfängt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat in ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Ich denke, die Zeit des Schweigens ist vorbei und die Zeit des Redens ist gekommen. Wir haben gesehen, dass das, was die Reformation gründete, heute stärker ist als zur damaligen Zeit. Und trotzdem ist die Reformation vorbei. Es ist Zeit, diese Reformation neu zu entfachen. Möge Gott uns stark machen, damit wir dabei sind. Amen.